Herzlich willkommen zu 12 Sterne, dem EU-Podcast der Europäischen Akademie Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Alexander Klenk, mir gegenüber sitzt Hans-Christoph Eichhorst, der langjährige Leiter der Europäischen Akademie Nordrhein-Westfalen. Hallo Hans-Christoph.
Moin, moin.
Das Thema der heutigen Folge soll sein, dass Deutschland der Zahlmeister der Europäischen Union ist. Und es wird ja immer wieder genau das ins Feld geführt, nicht nur vom deutschen Publikum oder von der deutschen Medienlandschaft, beispielsweise auch bei der Diskussion um den Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union wurde das ja immer wieder betont, dass Großbritannien ein Nettozahler sei. Und für Deutschland ist es zumindest bis heute so, dass Deutschland Nettozahler ist, also mehr Geld in den Apparat einspeist, als es durch unterschiedliche Ausschüttungen wieder zurückbekommt. Wie kann das denn überhaupt sein, Hans-Christoph?
Naja, gut, also das Geld, was wir zahlen an die Europäische Union, so ist die Situation für alle EU-Staaten, wird gemessen an ihrer Wirtschaftskraft. Und das Land Bundesrepublik Deutschland ist nun nicht der ärmste Staat der Europäischen Union, sondern, wie viele ja im Endeffekt auch zu Recht sagen, der reichste Staat der Europäischen Union oder zumindest der wirtschaftsmäßig stärkste Staat. Und wir zahlen eben unseren am Bruttoinlandsprodukt gemessenen Anteil an die Europäische Union. Und es ist ohne Frage richtig, die Zahlungen, die wir nach Brüssel leisten, sind weit mehr, als wir zurückbekommen. Auf den ersten Blick zumindest zurückbekommen.
Also um die Zahlen zu nennen, Deutschland ist zum Beispiel, was den Pro-Kopf-Beitrag angeht, nicht auf Platz 1, sondern nur auf Platz 4. Was das Ranking angeht, zum Beispiel Schweden zahlt deutlich mehr, wenn man die Summen pro Kopf aufdröselt. Bis Ende der 2010er Jahre hat Deutschland pro Kopf 175 Euro nach Brüssel gezahlt, um das mal ins Verhältnis zu setzen. Aber ganz ehrlich, wir haben ja schon mehrfach besprochen, dass Europa ja jetzt nun kein föderaler Bundesstaat ist, sondern auch Elemente einer Zwischenstaatlichkeit beinhaltet. Warum sollen wir denn hier für irgendwelche komischen Bauprojekte in Polen zahlen?
Naja, weil die Europäische Union eine Gemeinschaft von Staaten ist, die unter anderem das Prinzip der Solidarität kennt. Und Solidarität heißt im Endeffekt nichts anderes, als dass die Gemeinschaft das Bestreben hat, möglichst allen Bürgerinnen und Bürgern, also 450 Millionen Menschen, möglichst gute Lebensverhältnisse zu schaffen. Und wenn sich ärmere Staaten und reichere Staaten zusammentun und eine Gemeinschaft bilden, dann gehört dazu eben auch das Prinzip der Solidarität. Das ist im Endeffekt das, was die Zahlung ausmacht. Das ist aber auch das, was ausmacht, was man aus Brüssel zurückbekommt. Es ist ja nicht so, dass man da nur hinzahlt und danach weiß kein Mensch mehr, was damit passiert, sondern die EU-Staaten kriegen auch alle aus dem bescheidenen Brüsseler Haushalt, bescheiden im Sinne zum Haushalt der Nationalstaaten, Geld wieder zurück, nämlich Kohäsionsfondsmittel und. Und die werden nun wiederum auch so gestaffelt, dass auch da die Perspektive der Solidarität zum Tragen kommt.
Es geht nicht nur nach Ländern, sondern eben auch nach Regionen, dass beispielsweise innerhalb von Deutschland auch ärmere Regionen etwas mehr erhalten als die reicheren Regionen. Genau, so sind die Fonds grundsätzlich strukturiert. Ich stimme dir auch, was die Solidarität angeht, grundsätzlich zu, aber es gehen bei mir dann doch einige Fragezeichen hoch, weil ich mich frage, naja, hilft es denn wirklich, wenn auch den ärmeren Ländern, wenn ihnen einfach nur ein bisschen Geld zugeschanzt wird? Und im Zweifel wird dieses Geld ja auch in einigen Ländern nur zur Stärkung der lokalen Machteliten genutzt. Also da geht Geld aus dem Kohäsionsfonds oder aus dem Regional- und Strukturfonds irgendwo hin, da werden Autobahnen von gebaut zu völlig überteuerten Preisen und wer profitiert? Der Bauunternehmer XY, der ein Buddy vom Ministerpräsidenten ist.
Also, das gibt's. Gar kein Vertun. Und es ist auch wieder nichts Europaspezifisches, sondern das ist überall da, wo Geld verteilt wird, passiert auch leider, dass diese Gelder im Nirvana verschwinden und schwer nachzuvollziehen sind, wo sie geblieben sind. Nein, das gibt es schon sicherlich, aber das ist ja nicht der Anspruch der Geldzahlung an Brüssel und auch nicht der Anspruch, wie Gelder aus Brüssel wieder zurückverteilt werden in die Nationalstaaten. Der Anspruch ist ja schon, dass es sauber ist. Dafür gibt es europäische Institutionen, allen voran den Rechnungshof. Dafür gibt es Olaf. als Prüfungsorganisationen für Misswirtschaft und gar verbrecherische Finanzhandlungen. Das wird man nie ausschließen können. Wo Menschen sind, gibt es auch immer schwarze Schafe. Und beim normal funktionierenden Zahlungssystem und Bewirtschaftungssystem kommt das auch im Endeffekt raus. So, es geht um den Grundsatz. Der Grundsatz ist einfach der, Solidarität verlangt Zahlung nach Brüssel und verlangt eben auch, dass die Verteilung rück in die Nationalstaaten auch unter dem Solidaritätsgesichtspunkt läuft. Sprich, es zahlen ja auch Länder nach Brüssel was ein und kriegen weit mehr zurück, als sie eingezahlt haben. Das ist aber im Sinne eines gemeinschaftlichen Handelns zur Besserstellung der Bevölkerung. Und wenn das sauber passiert, ist das auch soweit okay. Es sei denn, man will keine Solidarität mit anderen Ländern üben, dann dürfte man aber eigentlich gar nicht in der Europäischen Union drin sein. Und dann sollte man sie vielleicht verlassen. Und ansonsten ist das schon voll okay. Und man darf auch nicht verkennen. Es geht ja nicht nur um die Frage, was kriege ich aus Brüssel zurück, also im Direktverfahren über die Fonds, sondern es geht ja auch um die Frage, was bewirkt das? Und wenn ich unterschiedlich finanzstarke und wirtschaftsstarke Länder in einer Gemeinschaft habe und stärke durch Mittel aus Brüssel schwächere Regionen, dann mache ich sie überhaupt erst fähig, am Wirtschaftsleben des Gesamtgebildes im Rahmen des Binnenmarktes teilzunehmen. Und dann sind wir letztlich bei der Frage, wie sieht das denn eigentlich mit der Wirtschaft unseres Landes aus? Und wenn man dann sieht...
Ja, also na, vielleicht können wir gleich nochmal auf das Thema Wirtschaft kommen, aber glaubst du denn wirklich dran? Du hast ja gesagt, dass es auch darum geht, dass schwächere Regionen stärker werden durch diese Zuwendung. Aber ist das nicht ein Wunschtraum? Haben wir nicht in Deutschland durch den Solidaritätsbeitrag gelernt, dass das nur in sehr, sehr begrenzter, in sehr, sehr begrenztem Maße überhaupt zielführend ist?
Also das ist jetzt die Frage, was heißt sehr, sehr begrenzt zielführend? Wenn man sich die Entwicklung der neuen Bundesländer anguckt, gerade im Bereich der Infrastruktur, dann ist die ja nun nicht gerade hintangestellt gewesen, sondern manche Autobahnen sind dreimal gemacht worden, bevor sie im Westen eine renoviert haben. Also ich glaube schon, dass Hilfsmittel aus der übergeordneten Ebene durchaus hilfreich sein können, schwächere Regionen zu stärken. Immer unter der Voraussetzung, es handelt sich um sinnvolle und wirtschaftsstrukturfördernde Maßnahmen, dann sollte das so funktionieren. Und ein zweites ist, es nützt ja nichts, den Status quo zu verwalten und zu sagen, ihr seid arm und ihr könnt nichts und ihr habt nichts und ihr seid wirtschaftlich schwach, ihr bleibt jetzt auch so. Das kann ja keine Gemeinschaft sein, auf der sich 27 Staaten ausruhen könnten und sagen, das ist gut so, sondern man wird schon sehen müssen, dass es eine möglichst weitgehende Angleichung von Lebensbedingungen und damit auch Bedingungen des Wirtschaftens gibt.
Und für, also wenn wir uns das angucken, gibt es Regionen in Bulgarien, die sind so bitterarm, da gibt es den Mindestlohn von, ich glaube, knapp über 3 €. Wie lange soll dieser Prozess denn dauern?
Also dies mit 3 € Mindestlohn, da sind wir ja nun schon wieder auf einer Ebene, die in den Nationalstaaten entschieden werden, weil wir noch keine gemeinschaftliche Wirtschaftsordnung haben, auch wahrscheinlich in absehbarer Zeit nicht kriegen werden. Aber wieder zurück, man muss doch jetzt fragen, wie arm wären diese Regionen, die heute immer noch arm sind, wie arm wären die denn ohne jegliche Mittel, die sie aus Brüssel bekommen haben? Immer vorausgesetzt, dass diese Mittel, die aus Brüssel geflossen sind, auch wirklich da angekommen sind, wo sie hin sollten, nämlich in eine strukturfördernde Maßnahme.
Ja, wahrscheinlich wären sie noch viel ärmer als jetzt. Ja. So, und hätten schlechtere Autobahnen. Ohne Frage. Gut, ja. Vielleicht noch ein Punkt. Wir haben ja schon kurz drüber gesprochen, dass das Geld nicht immer dort ankommt, wo es ankommen soll. Du hast OLAF angesprochen, eine Institution der Europäischen Union, die sich gerade auf die Verfolgung von Korruption spezialisiert hat. Es gibt ja jetzt auch sowas wie den Rechtsstaatsmechanismus, der dahin gehen soll, dass eben genau diese Gelder aus den Fonds einbehalten werden können, wenn nicht klar ist, wie werden sie verwendet. Siehst du da einen positiven Punkt, dass das vielleicht genau diese Kritikpunkte, die ich benannt habe, ein bisschen abfedern könnte?
Nein, also ich traue dem Rat mit dem Rechtsstaatsmechanismus da insofern nicht, als die Finanzabsicht der Europäischen Union, auch das Finanzgebaren, doch ganz stark von der Haushaltsplanung, dieser 7-Jahres-Planung abhängig ist. Und die passiert nun mal einstimmig. Und will es nicht ausschließen, aber ich wäre gespannt zu sehen, wie, ob da die Länder, die sich nach unserer Auffassung zu Recht mit dem Vorwurf konfrontiert sehen, die Rechtsstaatlichkeit nicht in ihrem Nationalgebiet voll einzuhalten, ob die sich da lassen. Kurz und gut, ich glaube nicht, dass Fonds dadurch für diese Staaten ausgeschlossen werden können, weil sie aus dem einstimmig zu beschließenden Haushalt kommen. Das sehe ich hier nicht, aber lass mich da gerne eines Besseren belehren. Ich glaube, der entscheidende Faktor muss dabei sein, dass wir einen Mechanismus finden, die mangelnde Rechtsstaatlichkeit als solche zu regeln. Und dann ist sie auch losgelöst von der Verteilung von Strukturmitteln. Wenn man Regierungen im Endeffekt die mangelnde Rechtsstaatlichkeit ankreidet, darf es auch nicht letztlich beim Bürger, bei der Bürgerin zu schlechteren Lebensverhältnissen
führen. Ist ja vielleicht auch nochmal ein interessanter Aspekt, dass wenn man über die Streichung von Mitteln aus diesen Fonds redet, in vielen Fällen nicht zwangsweise die Regierung trifft, sondern häufig eben auch Bürgerinnen und Bürger und hofft, dass die Bürgerinnen und Bürger merken, dass es ihre eigene Regierung ist, die es eingebrockt hat und nicht die in Brüssel. Gut, ich glaube, es ist ganz gut klar geworden, warum grundsätzlich so etwas wie Solidarität unter Mitgliedstaaten der Europäischen Union, auch finanzieller Natur, diskutiert werden kann und vielleicht der Gedanke der Solidarität in der Europäischen Union doch wichtiger ist, als man manchmal gemeinhin annimmt. Du hattest vorhin schon übergeleitet, ich habe dich dann rüde abgeschnitten, zum Thema wirtschaftlicher Nutzen der Europäischen Union für Deutschland. Willst du da den Faden nochmal aufnehmen?
Gerne, weil ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Wenn man die Ausgangsfrage diskutiert, Deutschland ist Zahlmeister, das ist ja dein Eingangskredo gewesen, was du hier verbreitet hast, was ja auch de facto stimmt. Aber welche Folgen hat es auch? Dadurch, dass über diesen Fondsmechanismus in Brüssel Gelder an schwächere Regionen der Europäischen Union fließen, entsteht natürlich bei denen auch erst größere Wirtschaftsfähigkeit. Und größere Wirtschaftsfähigkeit führt auch dazu, dass sie handelsfähiger werden. Nicht handlungsfähiger, sondern handelsfähiger werden. Und die Bundesrepublik Deutschland liefert ungefähr 60% ihrer Exporte in die Länder der Europäischen Union. Und das macht sie ja nicht umsonst, sondern kriegt dafür Geld, und zwar marktübliches Geld. Und das ist eigentlich nur machbar, also dieser hohe Prozentsatz ist nur machbar, weil eben wirtschaftlich schwächere Länder der Europäischen Union unter anderem mit den Mitteln, die sie aus Brüssel bekommen, vor allem aus Brüssel bekommen, wenn sie selber nicht Nettozahler, sondern Nettoempfänger sind, diese Mittel nutzen können, um Waren in Deutschland einzukaufen.
Also doch nicht das großgerühmte Solidarprinzip, sondern der Rubel soll rollen.
Der Rubel soll rollen schon, weil ich glaube nicht, dass das Kontra-Solidaritätsgedanken ist, sondern, also meinetwegen ist es eine Win-Win-Sache, aber nicht zum Nachteil der anderen Staaten. Denn wenn die durch Brüssel mehr Gelder aus den Fonds bekommen, sind sie auch selbst in der Lage, andere Löhne zu zahlen, überhaupt Löhne zu zahlen, weniger Arbeitslose zu haben und sich am Wirtschaftshandel innerhalb des Binnenmarktes zu beteiligen. Und klar ist die Bundesrepublik Deutschland da ein Nutzer zu. Also sie würde ganz anders dastehen, wenn sie alleine auch auf dem Wirtschaftsmarkt operieren müsste. Aber auch die Staaten, die Nettoempfänger sind, werden durch die Zahlung in Brüssel überhaupt mehr befähigt, als Wirtschaftsagierende am Gesamtgefüge beteiligt zu sein.
Also wirtschaftliches Wohlergehen und Solidarprinzip lassen sich also durchaus in Einklang bringen aus deiner Sicht. Und kurz zur Erläuterung, natürlich ist es so, wenn eine Firma aus Deutschland ein Produkt in ein anderes EU-Land verkauft, dann werden ja von diesem Produkt auch Menschen in Deutschland bezahlt, darauf werden Steuern gezahlt, es wird ein Unternehmer bezahlt, der das Produkt von A nach B bringt und so weiter und so fort. Also da hängt wirklich viel, viel Geld dran. Man geht, glaube ich, nicht fehl in der Annahme, dass dadurch auch die 15 Milliarden mehr, die Deutschland in den Topf tut, durchaus wieder rausgespielt werden.
Ja, also einfach ist es so, dass das ganze System dazu führt, dass auch die schwächeren Staaten ja einen Zuwachs haben. und dieser Zuwachs sie dann auch im Verhältnis zu den anderen Staaten anders dastehen lässt. Das ist das eine. Und das zweite ist letztlich, dass die Europäische Union ja auch mehr Funktionen bekommt. Und mehr Funktionen heißt eigentlich auch einen höheren Geldbedarf hat. Man hat das jetzt im Bereich der Pandemie über diesen Sonderfonds gelöst, weil die ursprüngliche Mittel, und man darf ja nicht verkennen, der EU-Gesamthaushalt ist ein Bruchteil des Bundeshaushaltes, viel zu gering ist, um solche großen Herausforderungen zu stemmen. Aber auch da hat die Bundesrepublik Deutschland weit mehr reingegeben oder gibt sie rein, als sie zurückbekommt. Aber auch da spielt wieder der Solidaritätsgesichtspunkt eine entscheidende Rolle. Wenn wir das nicht machen würden, wären wir der indirekte Loser. Und dadurch, dass wir es machen, stärken wir Kräfte in anderen Staaten, die sehr pandemiegebeutelt sind. Es wird ja darüber gestritten, ob der Anteil, den Italien bekommt, viel, viel zu hoch ist. Das mag ein bisschen Bergamo geprägt sein, aber es ist trotzdem richtig, weil die Einbußen eine ganz andere Kategorie hatten als zum Beispiel bei uns in der Bundesrepublik Deutschland. Und was einfach, das war ja meine Ausgangsbasis, die EU kriegt mehr Herausforderungen, braucht mehr Geld. Und je stärker sie in sich selbst ist, desto mehr wird sie auch an Geldmöglichkeiten schaffen, weltbedingte Probleme zu gestalten, siehe Geld, was nötig ist, um solche Großherausforderungen wie Klimaschutz oder Ähnliches zu bewältigen. Aber auch die Migrationsfrage zum Beispiel kostet ja auch Geld.
Ja, und man muss sich auch immer wieder, um nochmal den viel bemühten Vergleich zu Deutschland zu ziehen, vor Augen halten. Auch innerhalb von Deutschland gibt es einen Länderfinanzausgleich. Auch hier ist es so, dass Bundesländer, die wirtschaftlich stärker sind, etwas in den Topf tun und Bundesländer, die schwächer sind finanziell, etwas aus diesem Topf nehmen. Und dass sich da ja durchaus was verändern kann, sieht man an unseren Freundinnen und Freunden im Süden. Bayern war lange Zeit eines der größten Netto-Nehmerländer und ist inzwischen eines der größeren Netto-Geberländer. Also da hat sich dann durchaus auch eine wirtschaftliche Entwicklung Bahn gebrochen, die eben nicht nur aus sich selbst heraus passierte, sondern eben auch mit den Hilfen der Solidarität anderer Bundesländer.
Ja, total.
Und wer weiß, vielleicht sprechen wir in 30 Jahren dann vom Hochindustrieland Bulgarien, welches immer wieder mit seltsamen Vorschlägen von sich reden macht, um hier einfach die Analogie mit Bayern festzumachen. Gut, ich glaube, es ist ganz gut klar geworden, dass diese These, Deutschland ist der Zahlmeister der Europäischen Union, im ersten Moment sehr charmant wirkt und sehr klar durch Zahlen darzulegen ist, aber auf der anderen Seite eben nur ein Teil der Wahrheit ist. Ich hoffe, Ihnen hat die Folge einigermaßen gefallen. Sie konnten was mitnehmen. Wie immer freuen wir uns über Ihr Feedback. Wenn Sie das Bedürfnis haben, sich an uns zu wenden, machen Sie das gern. Ja, und ich glaube, damit können wir die heutige Folge beenden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss.
Und auf Wiedersehen.